Ja, wir sind ja seit einigen Wochen in dem Thema des Kolosserbriefs. Mika hatte die letzten Predigten über mehrere Kapitel gehalten, das letzte Mal über Kapitel 3, Vers 14 bis 17. Und ich habe gedacht, ich schließe mich dem einfach an. Ich werde auch einen Text aus dem Kolosserbrief wählen und ich habe einen gefunden, der mich angesprochen hat. Und den ich heute mit euch teilen möchte. Das Thema ist Glaube ganz praktisch. Und das ist überhaupt das Thema des Kolosserbriefes, dass Paulus den Kolossern viele Anweisungen oder Ratschläge gibt, wie ihr Leben als Christ gut funktioniert. Ganz praktisch. Und das hatte auch einen Grund. Denn in Kolossä gab es ein Problem. Wir haben gerade gesungen, du bist der Mittelpunkt. Und genau da war die Gemeinde dabei, das zu verlassen. Es gab Bestrebungen, dass andere Dinge wichtiger sind als Jesus. Da ging es darum, Engel anzubeten. Da ging es um bestimmte Riten, die zu machen sein sollten. Und andere Dinge. Und Paulus schreibt diesen Brief aus der Gefangenschaft, um den Geschwistern zu erklären, das einzige oder das wirklich Wichtige ist dieses Geheimnis Jesu. Dass in Jesus alles verborgen ist. Die Größe, alle Weisheit, alles, was wir brauchen, liegt in ihm. Und das soll Auswirkungen in unserem Leben haben. Und ich komme jetzt mal auf zu diesem Text. Kolosser 4, Vers 2 bis 6. Nächste Folie. Seid beharrlich im Gebet, schreibt Paulus, und wachet in ihm mit Danksagung. Betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir das Geheimnis Christi sagen können, um dessetwillen ich auch in Fesseln bin. Damit ich es offenbar mache, wie ich es sagen muss. Verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind, und kauft die Zeit aus. Eure Rede sei allezeit freundlich und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jedem antworten sollt. Dieser Text steht ziemlich am Ende des Kolosserbriefes. Und Wenn wir noch weiterlesen, stellen wir fest, dass der Paulus diesen Kolosserbrief mit einer ganzen Sammlung von guten Wünschen und Ratschlägen beendet. Jetzt weiß ich nicht, wie es euch geht, wenn man solche Ratschläge bekommt, aber wir sind manchmal doch so, dass wir sagen, ach, kenne ich doch alles schon. Hast du doch schon zigmal gesagt. Und dass wir dann ganz schnell so eine Art haben, darüber hinwegzugehen und das gar nicht mehr ernst zu nehmen. Ja, wenn wir uns das angucken, was er hier schreibt, haben wir das sicherlich schon oft gehört. Dass wir beten sollen, Dank sagen sollen. Aber warum ist das dem Paulus so wichtig? Ich glaube, dass Paulus eins im Blick hatte, nämlich die Geschwister. Die waren für ihn wichtig. Die lagen auf seinem Herzen. Und denen wollte er etwas mitgeben, was ihnen hilft, in ihrem Glaubensleben gut voranzukommen. Denn sie hatten es nicht leicht. Kolossa war eine Stadt, wo es viele auch fremde Religionen gab, wo viele Einflüsse auf die Gemeinde hinkamen, die eben ja dann auch manchmal schwer zu verdauen waren. Und er wollte ihnen zeigen, denkt dran, Christus ist der Mittelpunkt und es ist wichtig, dass ihr dann ganz praktische Dinge tut, damit euer Leben, euer geistliches Leben gut funktionieren. Es gab so auch da diese Bestrebung, so nach dem Motto, als wenn ja Glaubensleben oder so eine einfache Geschichte wäre, die so selbstverständlich läuft. So ein bisschen wie eine Rolltreppe. Ja, da trete ich drauf und automatisch fahre ich in den nächsten Stock. Aber Paulus sagt, ganz so sieht's mit dem Reich Gottes nicht aus. Es ist nicht wie eine Rolltreppe, wo ich mich nur draufstellen muss, ganz bequem nach oben gehe. Nein, unser Glaubensleben hat immer auch etwas mit Kampf zu tun. Es hat was mit Widerständen zu tun. Und wichtig ist es, wie gehen wir damit um? Welche Art, wie leben wir? Er will den Geschwistern in Kolosser und auch uns noch einmal ganz eindringlich einschärfen, dass das Glaubensleben ein lebenslanger Prozess ist, in dem wir eben auch Kämpfe bestehen müssen. Und das Ziel ist, auf dem Weg mit Jesus zu bleiben. Bei all den vielen Kreuzungen, die es vielleicht gibt, wo wir manchmal nicht wissen, links oder rechts, auf Jesus zu hören, ihm zu folgen und dadurch seinen Weg von anderen zu unterscheiden. Wie ich hatte ja schon vorher gesagt, in den Kapiteln vorher, versucht Paulus ganz eindringlich den Geschwistern wirklich zu erklären, dass Jesus das Fundament der ganzen Schöpfung ist und unsere Brücke zu Gott. Er ist der, der uns in die Gemeinschaft mit Gott holt. Er ist der, der alles Trennende am Kreuz auf sich genommen hat. Und wen Jesus in die Gemeinschaft mit Gott holt, dem schenkt er dann, sagt er, neue Kleider. Davon ist auch die Rede in diesem Brief. Und diese Kleider ist die Liebe Gottes, die sich dann in unserem äußeren Lebenswandel zeigt. Dazu müssen wir diese neuen Kleider anlegen und müssen ablegen, das Alte. Denn diese Kleider verändern unser Leben und unser Zusammenleben. Diese Liebe, die Gott uns schenkt, verändert uns. Und die direkte Verbindung zu Jesus und seiner Kraft machen dann den entscheidenden Unterschied. Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld, Vergebung und Liebe, das sind die Wesensarten Jesu. Und die will er durch den Heiligen Geist in unserem Leben wirken lassen. Und wo wir eine enge Gemeinschaft mit ihm haben, wachsen diese Dinge und verändern uns. Und dadurch werden dann auch Menschen verändert, die mit uns in Kontakt kommen. Und Jesus ist dazu der Mittelpunkt, die Kraftquelle. Wie gesagt, in Kolossea gab es Bestrebungen, andere Dinge wichtiger zu nehmen als die Beziehung zu Christus. Da ging es um Visionen, um Träume, um asketisches Fasten und, wie ich gerade schon gesagt habe, das Anbeten von Engeln. Das war, was im Mittelpunkt des Gemeindelebens stand. Dagegen wehrt sich Paulus hier und warnt die Gemeinde. Denn Paulus wusste, dass wir ohne eine lebendige Beziehung zu Jesus kein echtes und fruchtbringendes Glaubensleben führen können. Jesus selbst sagt in Johannes 15, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Nächste Folie. Und so beginnt er mit diesen Ratschlägen und beginnt damit, seid beharrlich im Gebet. Glaube wird praktisch im Gebet. Und Gebet ist keine theoretische Handlung. Keine Sache, die ich abhandeln kann nach irgendeinem Schema. Nein, Gebet ist Dialog mit Gott. Und das ist mir wichtig heute Morgen. Reden oder Dialog oder Kommunikation, wie immer wir das auch nennen möchten, ist einer der wichtigsten Bestandteile für eine Beziehung zwischen Personen. Stimmt das? Wenn ich nicht miteinander rede, wenn Ehepaare nicht miteinander reden, was passiert dann? Sie werden sich Stück für Stück entfremden, auseinanderleben und irgendwann ist die Beziehung kaputt. Und genauso ist das auch in unserem geistlichen Leben. Wenn wir nicht mit Gott kommunizieren, wenn wir nicht diese Gemeinschaft suchen im Gebet, dann wird unser Glaubensleben schwer. Dann wird es abflachen. Und genau davor warnt Paulus. betet beharrlich. Und wie gesagt, beten ist kein Monolog. Es ist ein Dialog. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Das bedeutet nämlich auch zuzuhören. Betet beharrlich. Den Ephesern schreibt er so etwas Ähnliches. Denen schreibt er, betet alle Zeit mit allem Bitten und Flehen im Geist und wachet dazu mit aller Beharrlichkeit und Flehen mit allen Heiligen. Was heißt denn jetzt beharrlich? Das ist ja so ein Wort, wo wir vielleicht nicht mehr immer unbedingt was mit anfangen können. Aber beharrlich bedeutet dranbleiben, aushalten, dabei bleiben, festhalten. Und so Beharrlichkeit brauchen wir auch in unserem Alltag. Ich weiß nicht, wer von euch hat einen Garten? Ich habe einen Garten und ich stelle fest, ich muss beharrlich Unkraut jäten. Das Zeug kommt immer wieder. Und wenn man es länger nicht bekämpft oder wenn man nicht länger zupft, dann ist das Zeug so schnell wieder da, dass das, was man eigentlich haben will, schöne Pflanzen, schöne Blumen, gar keinen Platz mehr hat. Und so musst du ständig dranbleiben, beharrlich dieses Unkraut aus deinem Garten zu entfernen. Ne? Stimmt's? Oder denken wir mal an ein ganz praktisches täglich. Wer putzt sich jeden Tag die Zähne? Ich hoffe mal alle. Wer hat da morgens immer so richtig Lust drauf? Ich verrate euch, ich nicht. Wenn ich so morgens früh so gerade aufgestanden bin, stehe so vor dem Spiegel. Naja, ich mach's trotzdem, beharrlich. Warum? Weil ich weiß, dass es gut ist. Weil ich weiß, dass es die Zähne schützt, dass es notwendig ist. Das ist beharrlich, jeden Tag das Gleiche wieder zu tun. Oder denken wir doch an unsere Arbeit. Auch da hat vieles mit Beharrlichkeit zu tun. Man muss jeden Tag dorthin gehen. Man muss immer wieder Dinge gleich tun. Und wir tun es, weil wir wissen, dass es notwendig ist. Und Paulus sagt, genauso ist es mit dem Gebet. Das ist keine Sache, die ich mal, habe ich Lust, habe ich Spaß, mal eben so mache, sondern es hat etwas mit Beharrlichkeit zu tun. Beharrlich steht für ausdauernd und regelmäßig, und zwar auch bei Widerständen. Widerständen in sich selbst, aber Widerständen auch von außen. Wie gesagt, morgens habe ich keine Lust, mir die Zähne zu putzen. Ich bin da nicht so happy, aber ich mache es trotzdem. Und auch im Gebet haben wir oft Widerstände von innen. Beharrlich beten bedeutet, auch bei Stimmungsschwankungen, auch bei Widerständen mit Gott in Kontakt zu bleiben, die Leitung nicht abzuschneiden. Und wie gesagt, Widerstände gibt es vielfältig. Da flüstert dir vielleicht eine Stimme ein, beten bringt heute gar nichts. Oder du fängst an zu zweifeln, weil vielleicht du schon mehrfach gebetet hast und nichts ist passiert. Bleibt mein Gebet vielleicht an der Zimmerdecke hängen? Oder du bist abgelenkt, dich auf das Gespräch mit Gott zu konzentrieren. Es gibt so viele Stimmen oft in unserem Kopf, so laute Dinge, die letztendlich diese manchmal leise und einfache Stimme Gottes ja so verdrängt. Und manchmal sind es auch meine Gedanken selber, die hin und her schwanken von einer Sache zu anderen. Manchmal wie ein Schwarm Fliegen, der hin und her fliegt und den man irgendwie nie greifen kann. Mit solchen Widerständen müssen wir rechnen. Und mit solchen Widerständen trotzdem beharrlich zu beten, ist nichts Ungewöhnliches. Und wie gesagt, ich kenne das selber sehr gut. Paulus betont, beharrlich am Gebet festzuhalten, weil es der Lebensfaden ist, der uns mit Gott verbindet. Auch wenn es uns nicht immer leicht fällt, diesen Lebensfaden stark zu halten, das ist ein wichtiger Ding in unserem Leben. Und dann führt Paulus aus, wie so ein Gebet aussehen kann. Die Beter sollen wachsam sein und danken. Wachsam bedeutet hier übrigens nicht so ein 24-Stunden-Gebet. Also nach dem Motto, ich mache nichts anderes mehr. Das ist nicht gemeint. Wachsam bedeutet, aufmerksam zu sein für die Stimme Gottes. Denn, wie ich gerade schon sagte, Gebet ist keine Einbahnstraße. Es geht nicht nur darum, unsere Wünsche, Ängste und Bitten Gott mitzuteilen und dann schnell wieder in den Alltag zu gehen. Wachsam bedeutet, wir sollen unsere Herzen und Ohren auf Empfang stellen. In unserem eigenen Reden auch mal innezuhalten und Gott zuzuhören. Wir kennen das unter dem Begriff hörendes Gebet. Unsere Sinne sollen für sein Reich geschärft sein. So als wenn wir schon jemanden erkennen, der von Weitem auf uns zukommt. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Ihr hört Schritte und wisst, wer das ist, weil er die Person so gut kennt. Ja, so meine ich das. So bereit sein, so die Ohren aufzuhalten. Ah, da ist er, da kommt er. Und das fällt uns oft schwer. Und ich rede da hier von mir selber. Ich kenne das, dass ich oft, oder dass es vorkommt, dass ich bete wie jemand, der seinem Freund seine Sorgen mitteilt, ihn dann um seine Meinung bittet und sobald der versucht, seine Antwort zu geben, das Gespräch mit dem Armen beendet. Beten wir nicht oft so? Ja, wir machen einen Monolog, am Ende ist Amen und dann gehen wir in den Alltag. Aber das ist nicht das, was eine wirklich lebendige Kommunikation ausmacht. Eben kein Monolog, sondern ein Dialog, das heißt ein Gespräch mit Gott. Und das bedeutet, ich muss mir auch Zeit nehmen, dass er antworten kann. Zu hören. Einer der wichtigsten oder einschneidendsten Ereignisse, wo ich das mal erlebt habe, ist schon eine Weile her, habe ich euch auch sicherlich schon ein oder zweimal erzählt, ich tue es trotzdem heute nochmal. War vor einigen Jahren, wo ich zu einer Teestube gehörte hier in Hagen. Und wir waren versammelt, um einen Straßeneinsatz vorzubereiten. Und wir kamen zusammen und irgendwie war jeder richtig lustlos. So nach dem Motto, eigentlich sind wir total ausgepowert. Wir wissen auch nicht, was wir machen sollen. Wir haben schon so viel probiert und nichts hat wirklich funktioniert. Was sollen wir denn noch machen? Und dann kam der Leiter auf die Idee und sagte, passt mal auf, wir werden jetzt gar nichts organisieren, wir werden jetzt beten. Und dann haben wir uns im Kreis gesetzt und einer hatte die Gitarre, wir haben Lobpreis gemacht und wir haben wirklich einfach erstmal unser Herz ausgeschüttet und dann sagte er, so und jetzt bleiben wir alle mal still. Ich kann euch jetzt nicht mehr genau sagen, wie lange das gedauert hat, 5 Minuten, 10 Minuten. Auf jeden Fall beendete er dann die Stille und sagte so, und jetzt sagt mir doch mal, woran habt ihr in dieser Zeit gedacht? Was war das? Hat Gott zu euch geredet? Und bei manchen war jetzt nicht groß irgendwas und dann stand einer auf und sagte, ich habe einen ganz seltsamen Gedanken gehabt. Und zwar hat er einen Amboss gesehen und einen Hammer. Und er hat gesehen, wie jemand mit dem Hammer auf diesen Amboss immer gehauen hat. Und zu dieser Sache über die Liebe Gottes gepredigt hat. Eigentlich recht merkwürdig. Passt das irgendwie nicht, ja? Amboss draufhauen, fürchterliches Geräusch, Liebe Gottes. Gut. Konnten wir nichts mit anfangen. Wir haben eine zweite Gebetsrunde gemacht. Und das Ergebnis war, der hat gesagt, ich habe immer noch dieses Bild. Und dann haben wir etwas gemacht, was wir vorher noch nie gemacht haben. Wir haben nämlich gesagt, okay, dann machen wir das. Wir haben keinen anderen Plan, wir machen das. Wir haben tatsächlich einen Amboss besorgt, so einen dicken Klöppelhammer, haben den mit in die Fußgängerzone nach Hagen genommen. Ihr kennt die Fußgängerzone nach Hagen wie ein Schlauch. Hau da mal mit einem Eisenhammer auf einen Amboss. Dieses Geräusch geht hin und her. Es war seltsam, muss ich gestehen. Und derjenige hat dann tatsächlich darüber gepredigt, dass viele Menschen meinen, Gott wäre so wie dieser Hammer. Immer drauf, immer drauf. Und hat dann gesagt, Gott ist nicht so. Hat dann über die Liebe Gottes gepredigt. Und das Besondere an diesem Straßeneinsatz war, dass wir das erste Mal erlebt haben, dass dann jemand aus der Menge herauskam, mit meinem Freund gesprochen hat und gesagt hat, das hat mich so angesprochen, lass uns über Gott reden, der hat sich bekehrt. Auf der Straße. Also hören ist ein ganz entscheidender Punkt des Gebets und den vergessen wir oft. Wir reden, schütten unser Herz aus und das ist ja auch richtig, das sollen wir ja. Aber dann gehört dazu dieses Wachen. Wachen bedeutet eben nicht sofort zu gehen, sondern zu hören. Nehmen wir uns Zeit, auf Gottes Reden zu warten, wenn wir ihm unsere Anliegen gebracht haben? Wenn nicht, dann fangen wir doch damit an. Gott möchte zu dir reden. Und ich glaube, es gibt ganz viele Erlebnisse, die ihr auch schon gemacht habt, wo Gott genau das getan hat. Aber wir vergessen es oft. Wir sind schnelllebig und vergessen Dinge schnell. Diesen Rat des Paulus dürfen wir neu in unser Leben hineinnehmen. Und dann sagt er noch etwas, nämlich wir sollen nicht nur wachsam sein, sondern auch danken. Das nächste ist es. Dankbar beten. Danksagung, das griechische Wort ist Eucharistia. Und das ist unsere Antwort auf die Gnade Gottes, sein Handeln in unserem Leben, das wir eigentlich nicht verdient haben. Warum legt Gott so viel Wert auf Dankbarkeit? Weil Dankbarkeit uns zu einer positiven Menschen macht. Ein dankbarer Mensch ist zutiefst ein positiv denkender Mensch. Und positiv denkende Menschen haben Auswirkungen auf seine Umgebung. Aber nicht nur das ist es, sondern es gibt noch etwas Zweites. Dankbarkeit schützt uns vor Vergessen. Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt, Undankbarkeit beginnt mit dem Vergessen. Aus dem Vergessen folgt Gleichgültigkeit, aus Gleichgültigkeit Unzufriedenheit, aus der Unzufriedenheit Verzweiflung, aus der Verzweiflung der Fluch. Dankbarkeit schützt uns davor zu vergessen, was Gott schon bereits Großes an uns getan hat. Und das stärkt wieder unser Vertrauen für die Zukunft. Darum ist es wichtig. Und Dankbarkeit ist nicht eine Sache des Gefühls, es ist eine Entscheidung, die wir immer wieder in unserem Alltag treffen dürfen. Seid dankbar in allem. Ich verstehe Paulus hier so, dass er der Gemeinde und auch uns heute zeigen will, dass wir im Gebet Gott mehr zutrauen dürfen. Oder zutrauen sollen. Stell dir vor, du stehst vor einem hohen Berg. Die Aufgabe, diesen Berg zu überwinden und hast die Aufgabe, diesen Berg zu überwinden. Wie geht's dir dabei? Vielleicht kennst du das Gefühl, das überfordert mich. Jetzt sagt Paulus, danke doch erstmal für das, was schon gewesen ist. Und dann erinnerst du dich an die Hilfen Gottes, und vielleicht die Berge, die du vorher mit ihm schon bestiegen hast. Und von diesem erhöhten Standpunkt aus kannst du dann diesen Berg, der vor dir ist, ganz anders einordnen. Der ist immer noch da, der ist nicht weg. Aber aus dieser Erfahrung heraus, dass Gott ja schon geholfen hat, entsteht ein ganz neues Vertrauen. Unser Gebet wird erhörungsgewisser und vertrauender, indem wir dankend in den Rückblick schauen. Und auch das gehört zur Wachsamkeit. Nicht zu vergessen, was Gott schon getan hat in deinem Leben. Und dann kommt der nächste Punkt, sagt Paulus, und betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir das Geheimnis Christi sagen können. Wenn wir dieses Gebetsleben führen, dann sollen wir nicht nur an uns denken, sondern dürfen wir wissen, dass wir in dem Gebet auch das Reich Gottes mitbauen. Paulus bittet hier die Gemeinde, für ihn zu beten, dass Gott ihm eine Tür für das Evangelium öffnet. Und er zeigt der Gemeinde damit, dass der Bau des Reiches Gottes keine Ein-Mann-Show ist. Es gibt nicht den einen, der alles macht, sondern die Bibel sagt, wir sind ein Leib, jeder Einzelne ein Glied und nur zusammen funktioniert dieser Leib. Nein, wir sind ein Leib und bauen zusammen das Reich Gottes. Da, wo wir als Gemeinde für andere Menschen beten, für sie eintreten, da geschieht etwas. Das lesen wir überall in der Bibel. Und ich denke, jeder von uns hat Erfahrungen damit gemacht. Gott baut sein Reich durch dich und mich. Gerade auch, wenn wir uns ihm im Gebet zur Verfügung stellen. Denn nicht jeder von uns kann in die Mission. Nicht jeder von uns kann einen vollzeitlichen Dienst beginnen, aber jeder von uns kann vor Gott für andere eintreten. Dass Gott andere Menschen gebraucht, sein Reich zu bauen. Und bei Paulus stand nicht seine Befreiung aus der Gefangenschaft im Mittelpunkt seiner Bitten, sondern Gottes Wille, Gottes Wirken in dieser Welt. Und ich glaube, dieses Anliegen ist auch heute noch wichtig. Dass das Evangelium in die Welt geht, dass Menschen Jesus begegnen und mit ihm leben, das ist die Aufgabe von uns als Gemeinde. Und dass Gott uns dahin sendet, wo Menschen vorbereitet sind, die gute Nachricht zu hören, das gehört auch zu unserem Gebetsleben. Das sollte immer auch unser Anliegen sein. Wir dürfen füreinander beten und wollen dabei auch im Blick halten, dass jeder Einzelne auch etwas auch selber Gottes Licht und Liebe in seine Umgebung tritt. Wir sind alle gefragt, für offene Türen zu beten und sie dann auch mutig zu durchschreiten. Und dann schreibt er noch weiteres. Wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind. Paulus gibt der Gemeinde mit, dass es außer dem Gebet dann auch noch notwendig ist, das umzusetzen, weise sich in der Welt zu verhalten, die Zeit auszukaufen. Unser Verhalten ist Werbung für Jesu. Ich könnte jeden Tag ein T-Shirt mit der Aufschrift Jesus liebt dich tragen, wenn meine Art mit anderen umzugehen dann aber negativ ist, nützt das nichts. Wenn ich aber vielleicht das nicht trage, aber anderen mit der Liebe Gottes entgegenkomme, dann ist das etwas, wo Menschen anfangen zu fragen, wo kommt das her? Wo sie vielleicht selber sehen, sie brauchen jemanden, der ja bei ihnen ist. Unser Verhalten sollte wie ein Licht im Dunkeln anderen Orientierung geben. Jesus ist auf Menschen zugegangen, hat ihre Bedürfnisse gesehen und darauf reagiert. Und viele unserer Mitmenschen haben niemanden, der sich für ihre Bedürfnisse interessiert. Sie brauchen dich und mich zum Zuhören. Und als Gemeinde leben wir ja auch in Beziehungen. Und ich hoffe, dass jeder von uns auch den einen oder anderen hat, mit dem er reden kann, den er vielleicht auch nachts um Hilfe anrufen kann, wenn er in Not ist. Das ist Gemeindeleben. Aber das sollte nicht nur für uns gelten, sondern auch für unsere Umgebung. Es gibt viele in unserer Umgebung, die sind vielleicht einsam. Sagen wir nicht, sie sind selbst schuld, sondern gehen wir auf sie zu. Und dann sagt er noch, Glaube soll praktisch werden durch unser Wort. Unser Reden soll gewinnend und freundlich sein. Wahrhaftig und zum Nachdenken anstoßen. Wir sollen freundlich mit Menschen reden und sprechen. Wir sollen auf sie zugehen, uns für sie interessieren. Bereit sein, auch mal eine Wegstrecke mit ihnen zu gehen, um ihnen die Botschaft Jesu weiterzugeben. Mit Salz soll es sein. Salz, wir sollen Salz und Licht sein, sagt die Bibel hier auch. Dass Menschen an unserem Verhalten sehen, dass Gott real ist, weil er in dir lebt. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Paulus fordert in diesem Text die Gemeinde, aber auch uns auf, ein lebendiges Glaubensleben zu führen. Christus im Mittelpunkt unseres Alltags zu haben. Das bedeutet beharrlich beten, dranbleiben, auch gegen Widerstände. Es bedeutet wachsam sein, das heißt, auf das Reden Gottes zu warten und auch damit zu rechnen, dass Gott redet, weil er tut das. Dankbar zu sein, weil uns das zu positiv denkenden Menschen machen. Und weil wir durch das Erinnern ein stärkeres Vertrauen in Gott bekommen. Wir dürfen beten für das Reich Gottes. Und da, wo wir selber nicht missionieren können oder so, dürfen wir wissen, trotzdem bist du durch dein Gebet ein Teil dieses Baus des Reiches Gottes. Wir sollen Menschen in der Liebe begegnen und wandeln, die Jesus begegnet, in ihnen ist. Und auch unser Reden sollte gewürzt sein mit Salz. Das alles hat Paulus der Gemeinde in Kolossea mitgegeben als Herzenswunsch. Und ich glaube, dass das heute noch genauso wichtig ist wie damals. Und das Schöne ist, dass wir das nicht alleine machen müssen. Dass wir uns jetzt nicht die Ärmel hochkrempeln müssen und sagen, so, jetzt mache ich mal, sondern dass der Geist Gottes uns hilft. Da, wo wir sagen, ja, Geist Gottes, ich möchte das. Ich möchte mein Gebetsleben wieder neu dort aktivieren. Ich möchte ein hörendes Gebet haben. Ich möchte beten für andere. Dort gibt er dir die Kraft, da gibt er dir die Möglichkeit. Wir brauchen ihm eigentlich nur Vertrauen und Ja sagen. Und ich hoffe, ja, dass, ich weiß nicht, wie es in den Kolosser weitergegangen ist, aber ich hoffe, dass wir als Gemeinde einfach, jeder Einzelne, und ich bitte das auch für mich persönlich, das wieder ganz neu in den Fokus nehmen. Und dem Geist Gottes die Gelegenheit geben, uns als Werkzeuge zu gebrauchen. Amen. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort, Herr. Herr, und ich danke dir auch dafür, dass, ja, du der bist, der in uns das Wollen und das Vollbringen schenkt. Wir können sowieso nur ja unser sagen, dass wir bereit sind, Herr. Wir können uns bereitstellen für dich, Herr. Und ich möchte das für mich ganz neu einfach wieder tun, Herr. Danke, dass du ein redender Gott bist. Danke, dass du ein wirkender Gott bist, Herr. Und dass wir das immer wieder neu und auch immer stärker neu erleben dürfen, Herr. Dafür danke ich dir, Jesus. Amen.